Willkommen zur letzten Folge im Utopia Changemaker Podcast für 2024, die eine ganz besondere Folge sein soll. Ich möchte euch das erste Jahr der Podcast-Reihe zusammenfassen und dafür habe ich einige besonders hörenswerte Passagen nochmal ausgegraben. Mein Name ist Martin und ich bin Chefredakteur von Utopia.
Der Utopia Podcast.
Bevor ich mit dem eigentlichen inhaltlichen Rückblick beginne, möchte ich nochmal darauf eingehen, worum es mir mit dem Changemaker-Podcast geht und wie das erste Jahr mit den ersten 10 Folgen aus meiner Sicht verlaufen ist. Meine Idee für den Changemaker-Podcast war zu zeigen, dass sich individuelles Engagement lohnt, indem ich mit Menschen spreche, die sich in außergewöhnlicher Art und Weise für Nachhaltigkeit und Klimaschutz einsetzen. Das Ganze entstand aus der Motivation, dass viele Menschen, die ich kenne oder mit denen ich gesprochen habe, die per se eher interessiert bis begeistert an den Themen sind, sich in den letzten Jahren mehr und mehr schwer getan haben, am Thema zu bleiben. Und das aus unterschiedlichen Gründen. Einerseits, weil das Thema allgemein etwas mehr in den Hintergrund gerückt ist und andererseits, weil es auch vermehrt Stimmen gab, die sagen, ach, das, was wir als Einzelne persönlich machen, das bringt doch alles gar nichts. Wir müssen Strukturen ändern, wir müssen die großen politischen Entscheidungen fällen. Letzteres ist auch nicht falsch, aber zu einseitig, denn selbstverständlich braucht es auch das Engagement von vielen. Ich hoffe, meinen Gästen und mir ist es unterm Strich gelungen, interessante und ermutigende Gespräche aufzunehmen. Von meinen Gästen selbst habe ich etwa den Zuspruch bekommen, dass sie es gut fanden, mal so sehr in die Tiefe gehen zu können, wie sie es im Changemaker-Podcast konnten. Außerdem wurde mir gesagt, dass man es schätze, mit mir jemanden auf der Seite des Fragenstellenden zu haben, der ein Verständnis für das jeweilige Thema mitbringt. Bei anderen Medien sei das nicht immer der Fall. Und auch von Hörerinnen und Hörern habe ich die ein oder andere lobende E-Mail bekommen. Ich will mich hier nicht zu sehr mit Lob schmücken, darum geht es mir nicht. Ich erzähle das, weil ich mich sehr darüber gefreut habe und weil ich das als Bestätigung sehe, den Changemaker-Podcast auch im nächsten Jahr weiterzumachen. Wenn ihr noch weiteres Lob habt, nein Quatsch, wenn ihr Wünsche habt oder wenn ihr Kritik habt, schreibt gerne eine E-Mail an podcast@utopia.de. Wir freuen uns über Rückmeldungen und nehmen Feedback ernst.
Werbung. Immer mehr Menschen möchten nachhaltig leben und hinterfragen ihren Konsum. Wie kann ich Plastik reduzieren? Unter welchen Bedingungen wurde meine Kleidung hergestellt? Aber habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, ob eure Finanzen nachhaltig sind? Wenn ihr möchtet, dass auch euer Geld etwas Gutes bewirkt, dann seid ihr bei Oikokredit genau richtig. Die Genossenschaft Oikokredit finanziert mit dem Geld ihrer AnlegerInnen sozial ausgerichtete Unternehmen im globalen Süden, zum Beispiel landwirtschaftliche Betriebe, Mikrofinanzinstitute oder Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien. Wie ihr aus eurem Geld gutes Geld machen könnt, das erfahrt ihr auf gutesgeld.de.
Werbung Ende. Wenn ich selbst kritisch auf die ersten 10 Folgen blicke, muss ich sagen, dass ich in einigen Fällen mehr über die Person hinter der Sache sprechen wollte, als es mir gelungen ist. Außerdem ist es für mich immer schwierig, nicht zu viele aktuelle Themen zu platzieren. Politisch, gesellschaftlich passiert immer so viel, dass ich mit dem jeweiligen Gast gerne darüber sprechen würde. Gleichzeitig sollen die Folgen eher zeitlos sein. Deshalb ist das für mich immer so ein bisschen Abwägungssache, wie tief oder wie viel ich zu aktuellem frage. So, jetzt geht's zum inhaltlichen Rückblick. Für das Best-of habe ich nochmal einige Passagen mitgebracht, die ich aus unterschiedlichen Gründen besonders hörenswert finde. Wichtig vorneweg, das hätten auch andere sein können. Worte von anderen Gästen, die nicht vorkommen, will ich damit nicht geringschätzen. Ich habe mich über jedes einzelne Gespräch gefreut, habe mich aber jetzt für eben diesen roten Faden entschieden, der aber auch hätte anders aussehen können. Der rote Faden beginnt bei dem Gast, mit dem ich auch ursprünglich angefangen habe, nämlich Eckhard von Hirschhausen. Der passt so perfekt in das Format Changemaker, weil er sein berufliches Leben selbst massiv gewandelt hat, um sich für den Wandel einzusetzen. Die meisten von euch werden Eckhard von Hirschhausen durch seine humorvollen TV-Auftritte kennen oder vielleicht durch das ein oder andere seiner Bücher, in denen er medizinische Themen einem breiten Publikum zugänglich gemacht hat. Wofür er sich heute einsetzt, steht prägnant auf seiner Webseite. Ich habe meine Bühnenkarriere an den Nagel gehängt und setze mich mit meiner Stiftung dafür ein, die nötige Veränderung zu schaffen, um die Klimakrise als größter Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts mit den Mitteln der Wissenschaft, Kommunikation, Kunst und generationsübergreifender Vernetzung positiv zu begegnen. Eine Stelle, die aus unserem Gespräch definitiv bei mir hängen geblieben ist, ist folgende. Eckhard hat von einer Begegnung erzählt mit der berühmten Schimpansenforscherin und Tierschutzaktivistin Jane Goodall, die ihm eine Frage gestellt hat, die, wie er sagte, sein Leben verändert hat.
Die Jane Goodall interviewen dürfen. Und die war wirklich für mich ein Changemaker, eine Changemakerin. Und die ist, wer jemals noch die Chance hat, sie live zu erleben, sie ist jetzt bald 90, tut das. Das ist wirklich eine der charismatischsten Stimmen für Artenschutz, für planetare Gesundheit, ja, für diesen Bewusstseinswandel, den wir brauchen, die es überhaupt auf der Erde gibt. Und sie ist ja berühmt geworden als Schimpansenforscherin. Als junge Frau ging sie unbegleitet da in den Urwald in Tansania, um unsere nächsten Verwandten in ihrer freien Wildbahn zu erleben. Und das machte sie weltberühmt, weil ganz viel von dem, was sie rausfand, war eben nicht in der Biologenwelt von damals gerne gehört. Ich sagte dann so zum Spaß, woran erkennt man Pioniere? An den Pfeilen im Rücken. Also alle Leute, die vorlaufen, werden nicht nur von dem Gegenwind gebremst, sondern auch immer aus den eigenen Reihen. Und Jane hat mich wirklich sofort eingenommen für sich. Die hat eine ganz zierliche Erscheinung, ist aber wirklich tough im Denken und in dem, wie sie auch mit mächtigen Menschen dieser Welt ganz klar Text spricht. Und mitten im Gespräch drehte sie so praktisch die Rollen um. Ich war ja der Reporter, ich war ja der Wissenschaftsjournalist für den Stern damals und sie sollte eigentlich antworten. Dann stellte sie mir die Frage, die mein Leben verändert hat. Sie sagte, wenn wir Menschen immer betonen, dass wir die intelligenteste Art auf diesem Planeten sind, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und das war so ein Moment, wo ich plötzlich wirklich innegehalten habe und schwieg und merkte, das ist die wichtigste Frage. Wenn wir so verdammt schlau sind, warum machen wir es nicht besser, obwohl wir es besser wüssten?
Ja, warum wir trotz aller Klugheit oder sogar mit aller Klugheit den Ast absägen, auf dem wir sitzen, dafür steht ja letztlich die Frage, die auch Jane Goodall aufwirft, gibt es viele unterschiedliche Antworten. Mit dem nächsten Einspieler aus der Podcast-Folge gehe ich einen Schritt weiter und gebe euch einen Eindruck davon, wie Eckart von Hirschhausen versucht, dieses Problem zu lösen. Er sagt, gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde. Und damit versucht er sozusagen, die Menschen schon aus Selbstschutz für eine nachhaltige Zukunft abzuholen.
Ja, das habe ich das Gefühl und ich bin ja auch im Herzen immer Arzt und Wissenschaftsjournalist geblieben. Dafür gibt es auch eine Menge Evidenz. Also es gibt ja diese wunderbaren sozialpsychologischen Umfragen auch von More in Common. Die kann ich auch jedem empfehlen. Wir können ja auch hier unter dem Podcast noch ein paar Links tun. Moin Kamm stellt zum Beispiel eben die Frage, was ist Ihnen wichtig, was sind Ihre Werte? Und es gibt ja dann auch in der Sozialforschung so verschiedene Milieus, da gibt es die progressiveren und die konservativeren und so weiter. Und da kommt raus, und das ist wirklich super, wenn man sich daran wieder erinnert, allen Menschen ist Gesundheit wichtig. Ja, egal was du wählst, egal woran du glaubst, wenn du die Leute fragst, was wünschst du dir für dich und deine Nächsten, ist immer Gesundheit ganz oben auf der Liste. Und deswegen finde ich es so wichtig, auch bei diesen Themen immer wieder zu betonen, was betrifft uns alle und wo kannst du dich auch nicht rauskaufen. Also als dieses verkackte Heizungsgesetz von allen Seiten torpediert wurde, hat Stefan Rahmstorf, den ich sehr schätze, einer der wichtigsten Klimawissenschaftler der Welt und ein toller Kommunikator, kann ich sehr empfehlen, auch sein Video mit Harald Lesch zur AfD, aber der hat immer wieder gute Formen gefunden, den wunden Punkt zu treffen. Und zum Heizungsgesetz hat er einen genialen Satz rausgehauen, der sagte, was Sie privat in Ihrem Keller machen, ist Ihre Sache. Was bei Ihnen aus dem Schornstein kommt, geht uns alle an.
Auch wenn letzteres Zitat von Stefan Rahmstorf stammt, steht es wunderbar für den Witz, mit dem Eckart von Hirschhausen sein Thema Klimaschutz ist Gesundheitsschutz kommuniziert. Ein weiterer Gast im Podcast, der sich ebenfalls durch großartigen Humor auszeichnet, war Jan Hegenberg, den man auch als der Graslutscher aus dem Netz kennt. Unter diesem Namen betreibt er seit 2014 seinen Blog, auf dem er über pflanzliche Ernährung, die Mobilitätswende, die Energiewende und die Klimadebatte im Allgemeinen informiert. Ich habe mit ihm im September insbesondere über sein kurz zuvor erschienenes Buch Klima-Bullshit-Bingo gesprochen, mit dem er sozusagen das weitergeben will, was er besonders gut und besonders gerne macht, dämliche Argumente gegen Klimaschutz widerlegen. Ja, die Diskussion, ob gesellschaftlich, ob speziell in den sozialen Netzwerken, ist hitzig, die ist konfrontativ. Und Menschen, die sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzen, müssen sich permanent mit Gegenstimmen auseinandersetzen, die den Wandel bremsen und mit kurzfristigem Denken weiter an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen, um im Bild von Hirschhausen und Goodall zu bleiben. Zum Abschluss unseres Gesprächs habe ich Jan die Frage gestellt, die wie gesagt auch für die Entstehung des Changemaker-Podcasts wesentlich war. Persönlicher Klimaschutz bringt nichts? Wie lautet dein Gegenargument? Seine Antwort aus der Folge lautete folgendermaßen.
Das ist echt ein mega wichtiges Thema. Und ich wollte dazu auch nochmal eine Videoreihe machen, weil das so viele Menschen falsch verstehen und das dann dazu führt, dass die frustriert sind und irgendwann so ein bisschen aussteigen, gedanklich, was ich auch verstehen kann. Der Punkt ist, ich glaube, viele Menschen haben, als diese Debatte anfing, gedacht, okay, Klima, habe ich verstanden, muss ich was ändern, ändere ich jetzt was? Und sind davon ausgegangen, dass sie Teil einer so großen Bewegung sind, die jetzt was ändert, dass man das dann schon irgendwo ablesen kann und das im Prinzip auch ausreicht, um diese Krise zu beenden. Und da muss ich jetzt ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Das reicht leider nicht. Ich sage leider, weil das wäre natürlich irgendwie schön, wenn das die Lösung so naheliegen würde. Ich zeichne meinen Vorträgen immer ganz gerne, wie mein persönlicher CO2-Fußabdruck aussieht, nach Berechnung des Umweltbundesamtes. Und die ändern das ab und zu. Aktuell liege ich bei 5 Tonnen CO2 im Jahr. Als vegan lebender, nicht fliegender Mensch mit zwar einer großen Wohnung, aber auch vielen Kinder darin. Deswegen, also pro Person ist es wenig Wohnfläche. Ich habe kein Auto, Secondhand-Klamotten und so weiter und so fort. Also ich mache schon recht viel, würde ich mal sagen. Und trotzdem bin ich bei nur in Anführungszeichen 5 Tonnen CO2. Das ist natürlich deutlich weniger als durchschnittsdeutscher Abdruck mit 10 Tonnen. Aber es ist auch weit über dem, was wir bräuchten, um die Krise damit zu lösen. Denn ich glaube, wir haben ein Restbudget von halbe bis eine Tonne pro Person, pro Jahr, um im 1,5-Grad-Ziel drin zu bleiben. Und das frustriert viele Menschen nachhaltig, weil sie denken, dann ist es unmöglich, das zu schaffen. Weil auch durch verschiedene falsche Kommunikation so ein bisschen das eigentlich als die Lösung präsentiert wurde. Wir müssen einfach jetzt alle ganz viel verzichten und dann lösen wir das irgendwie schon. Und das ist doppelt schlecht, weil erstens funktioniert es so nicht und zweitens frustriert das viele Menschen dann auch irgendwann, weil sie merken, okay, das bringt ja gar nichts. Und das ist aber auch nicht richtig, denn der Punkt ist natürlich, wir kommen von diesen 5 Tonnen, komme auch ich nur runter, wenn wir gleichzeitig das System umbauen. Und ich weiß, Systemumbau ist auch gerne eine benutzte Floskel von Leuten, die eigentlich gar nichts machen wollen, aber wir bauen das System halt gerade um. Ne? Also wir sind dieses Jahr bislang bei, ich glaube, 65% erneuerbarem Strom im Strommix. Und wir waren vor 5 Jahren unter 50. Also das sind Riesenschritte, in denen wir uns da gerade bewegen. Und global ist es noch ein bisschen krasser. Die meisten Thinktanks, die sich damit beschäftigen, gehen davon aus, dass wir 2024 erstmals die Emissionen senken, also die energiebedingten. Obwohl viele Volkswirtschaften immer noch wachsen, werden wir wahrscheinlich ein bisschen weniger Emissionen haben als letztes Jahr. Also zum ersten Mal seit Corona zumindest. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft. Wir müssen das System umbauen und das tun wir auch bereits. Und wenn wir uns jetzt persönlich auch noch ein bisschen am Riemen reißen und sagen, okay, die nächsten 10 Jahre muss ich nicht jedes Jahr 5-mal irgendwo hinfliegen, dann gewinnen wir Zeit für diesen Systemumbau. Wenn wir alle weiter so machen wie bislang, dann haben wir weniger Zeit dafür und dann werden wir bei einer höheren Gradzahl rauskommen. Und deswegen sage ich, es macht total Sinn, sich jetzt mal zu überlegen, ob man sich jetzt ein bisschen zurücknehmen kann. Aber mit der wunderbaren Perspektive, dass das eben nicht ewig so bleiben muss. Dass wir uns in 20 Jahren nicht darüber streiten müssen, wer wann wie lange warm duscht, weil das Warmwasser sowieso erneuerbar erwärmt wird. Wir müssen uns nicht darüber streiten, ob wir unserer Oma ein Klavier mit dem Auto aufs Dorf fahren, weil das Auto emissionsfrei fährt. Wir müssen uns nicht darüber streiten, all diese kleinen Dinge, die aktuell auf uns als KonsumentInnen abgewälzt werden, wo wir am Regal stehen, denken, sollte ich diesen Apfel jetzt kaufen? Moment, der kommt aus Neuseeland mit dem Schiff, das ist blöd. Aber der aus dem deutschen Kühlhaus ist auch nicht gut, weil das Kühlhaus teilweise mit fossilem Strom betrieben wird. Und aus diesem Ärger werden wir dann ausgebrochen sein und haben die Freiheit, den Apfel zu kaufen, der am besten schmeckt, weil das System dahinter eben weg von fossilen Brennstoffen gebaut worden ist. Und deswegen sagen, das ist beides wichtig, individuell ein bisschen gucken, ob man es reduzieren kann, aber mit der Perspektive, dass wir damit eine Welt erschaffen, in der es eben komplett egal ist, wer sich wie verhält. Also ich weiß, nicht bei allen Sachen, also man kann jetzt nicht jeden Tag, keine Ahnung, 10 Fast-Fashion-T-Shirts kaufen, das geht in keiner Welt aktuell.
Jan bringt in dieser Passage die systemische und die individuelle Ebene anschaulich zusammen. Wir müssen möglichst schnell raus aus den fossilen Energien und der Ausstieg aus Kohle, Gas und Öl ist zuerst eine politische Aufgabe. Trotzdem zählt das, was jede und jeder Einzelne tagtäglich so macht, insbesondere in der Summe. Und weil wir wenige Jahre haben, die entscheidend dafür sind, wie sehr der Klimawandel gebremst werden kann, ist Zeit ein wesentlicher Faktor. Wichtig ist hier Jan nicht zu fundamental zu verstehen, wenn er sagt, es sei irgendwann egal, wie man sich verhält. Da bezieht er sich rein auf die energetische Ebene, auf die CO2-Ebene, die eben, wenn wir unser System dekarbonisiert haben, kaum eine Rolle mehr spielen soll. Dass wir in Zukunft keine Lebensstile leben können, in denen man wie heute noch üblich 60 Kilogramm Fleisch pro Jahr isst oder 5 Fast-Fashion-T-Shirts pro Tag bestellt oder so ähnlich, ist für Jan gesetzt. Das hat er auch entsprechend auf einen Kommentar auf einem sozialen Netzwerk geantwortet, wo es zu diesem Thema eine kritische Nachfrage bezüglich des Podcasts gab. Social Media sind ein gutes Stichwort. Ein Zitat meiner nächsten Gästin hat auf den Utopia-Kanälen für große Resonanz gesorgt. Für die Juli-Folge habe ich mit der Neurowissenschaftlerin Maren Urner gesprochen. Unser Gespräch hat sich insbesondere auf ihr damals erschienenes Buch Radikal Emotional fokussiert, in dem sie die These vertritt, dass wir die Trennung von Emotionen und Verstand überwinden müssen, damit wir als Gesellschaft zukunftsfähig sind. Um diesen nicht ganz trivialen Gedanken greifbarer zu machen, ein paar Worte von Maren aus der Podcast-Folge.
Das, was ich fordere oder dazu einlade, ist, sich bewusst zu machen, dass jede Politik immer durch Emotionen geprägt ist. Was meine ich damit? Dass es in der Politik natürlich, also sprich in der Gestaltung unseres Zusammenlebens, immer darum geht, was für Werte und Überzeugungen Menschen haben. Also auch deine und meine Werte und Überzeugungen, wenn wir zum Beispiel wählen gehen oder wenn wir selbst politisch aktiv wären, im Sinne von aktive Politikerinnen wären, dann spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle, was wir für richtig und falsch halten. Und das ist immer geprägt dadurch, was wir für Werte und Überzeugungen, und die sind wiederum dadurch geprägt, was für Gefühle und Emotionen wir haben. Und daher kann ich nur eine politische Position oder eine Überzeugung haben, weil ich bestimmte Gefühle und Emotionen habe. Und das ist völlig klar, wenn wir jetzt eins und eins zusammenzählen, dass jede Politik und jede politische Aussage, jede Aussage, die unser Zusammenleben betrifft, immer auf Emotionen basiert. Und jetzt kommt der große Fehler, den wir halt seit einigen Jahrzehnten, Jahrhunderten machen, als diese vermeintliche Trennung zwischen Verstand und Gefühl oder manchmal dann auch auf organischer Ebene, und natürlich gibt es da dann nochmal Unterschiede, aber so ein bisschen vergleichbar auf organischer Ebene zwischen Herz und Hirn gemacht wurde, weil das einfach nicht möglich ist. Also erstmal ist das Herz ein Hohlmuskel, das ist super, ja, aber ansonsten passiert da nicht so viel. Das heißt, die Gefühle und Emotionen sind auch alle im Gehirn. Und wir wissen aus tragischen Studienergebnissen, dass Menschen, wo die emotionale und faktenbasierte Verarbeitung, also in den Gehirnregionen, wo das zusammenkommt, wo das nicht mehr gut funktioniert, dass sie nicht in der Lage sind, die einfachsten Entscheidungen zu treffen, weil sie eben keine Vorlieben und Überzeugungen mehr haben. Zum Beispiel sich für den Stift, der grün oder blau ist, zu entscheiden, wenn sie gefragt werden, ein Dokument zu unterschreiben. Und wenn wir das nicht aufgeben oder sozusagen wieder zurückkehren zu dem Wissen, was wir haben, oder überhaupt zurück dahin kommen, zu dem Wissen, was seit Jahrzehnten da ist, Jahrhunderten vielleicht sogar, dass eben jede Entscheidung immer emotional basiert ist und damit jede politische Aussage auf Emotionen basiert, dann laufen wir weiter Gefahr, und jetzt kommt der zweite Punkt, in diese emotionalisierenden und emotional aufgeheizten und vielleicht auch manipulativ angehauchten Debatten zu gehen, wo Emotionen dann gezielt genutzt werden, um Menschen negativ zu beeinflussen.
Werbung. Immer mehr Menschen möchten nachhaltig leben und hinterfragen ihren Konsum. Wie kann ich Plastik reduzieren? Unter welchen Bedingungen wurde meine Kleidung hergestellt? Aber habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, ob eure Finanzen nachhaltig sind? Wenn ihr möchtet, dass auch euer Geld etwas Gutes bewirkt, dann seid ihr bei Oikokredit genau richtig. Die Genossenschaft Oikokredit finanziert mit dem Geld ihrer AnlegerInnen sozial ausgerichtete Unternehmen im globalen Süden, zum Beispiel landwirtschaftliche Betriebe, Mikrofinanzinstitute oder Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien. Wie ihr aus eurem Geld gutes Geld machen könnt, das erfahrt ihr auf gutesgeld.de. Werbung Ende.
Um solche aufgeheizten Debatten wie jene um das Heizungsgesetz oder das Tempolimit konstruktiv zu führen, braucht es laut Maren mehr emotionale Reife. Am Beispiel des Tempolimits hieße das etwa, ein falsches Verständnis von Freiheit zu erkennen. Viele verwechseln Freiheit mit dem kurzfristigen Bedürfnis, mit 150 Kilometern pro Stunde oder schneller über die Autobahn zu rasen. Und genau diese vermeintliche Freiheit wird missverstanden. Schlimmer noch, man verhandelt darüber, dass diese instinktive Bedürfnisbefriedigung wichtiger sei als eine lebenswerte Zukunft auf unserem Planeten. Und genau darüber sprechen wir, laut Maren Urner, nicht ehrlich genug. Das von mir bereits erwähnte, vielbeachtete Zitat auf Social Media folgt in der nächsten Passage. Und in dieser wird auch deutlich, wie Maren auf die Frage von Jane Goodall antworten würde, warum wir unseren Planeten zerstören, obwohl wir doch so intelligent sind. Nämlich, weil wir Erfolg falsch definiert haben.
Und um ganz kurz einen letzten Aspekt zu der Mobilität hier als einen beispielhaften Lebensbereich. Stefan Rahmstorff, wohl der oder mit einer der renommiertesten Klimawissenschaftler aus Deutschland, der schon vor Jahrzehnten gesagt hat, irgendwann werden wir aufwachen und merken, wie verrückt und irre es ist, mit diesen Autos rumzufahren und dass es einfach falsch ist. Ja. Und natürlich wurde er auch komplett falsch verstanden, als er das gesagt hat, und langsam aber sicher begreifen es mehr und mehr Menschen. Also sprich, was wir als normal und unnormal definieren, ist natürlich immer zeitlich bestimmt, ist politisch bestimmt, ist bestimmt durch Werte und Überzeugung. Und gleichzeitig damit, und das ganz kurz, wenn ich noch darf, zum Begriff Erfolg, ist natürlich dann auch die große Frage, wann bin ich erfolgreich? Also ist Erfolg, wenn ich den dicksten Wagen habe, um nochmal beim Thema Mobilität zu bleiben, ja, oder wenn ich mit der Bahn oder dem Fahrrad komme. Luisa Neubauer hat es mal so schön gesagt, dass sie noch nie einen Film geguckt hat, wo die Superheldin oder Superheld mit dem Fahrrad kommt, ja. So, oder zu Fuß oder mit dem ÖPNV. Also, ja. Ne? Es sei denn, es ist eine Komödie, wo man irgendwie da satirisch mitspielt fast, ne? Und das ist der Punkt. Erfolg haben wir so falsch definiert, im Sinne von auch da wieder nicht moralisch wertend, sondern im Sinne von rational und langfristig unsere Lebensgrundlage erhalten wollend. Und tatsächlich auch, und jetzt schließt sich der Kreis zum Individuum, auf individueller Ebene, und da kommt dann die Neurowissenschaftlerin wieder zum Tragen, auf individueller Ebene, was uns wirklich glücklich macht, nämlich was unsere Biologie uns vermittelt. Und da wissen wir auch seit jahrzehntelangen Forschungsstudien, also es gibt eine sehr lange Studie, die seit mehreren Jahrzehnten, 4 Forschergenerationen mittlerweile, läuft, wo halt erforscht wird, wie was Menschen wirklich glücklich und zufrieden und langlebend macht. Und die wichtigste Zutat, ich kann das hier ganz kurz zusammenfassen, ist eben nicht die wohlhabenden, also die finanziellen Güter, die Titel oder sonst irgendwelche Dinge, die wir häufig als Erfolg definieren, sondern sind die funktionierenden sozialen Beziehungen. Und wir erzählen uns dort einfach die falschen Geschichten. Wir erzählen uns die falschen Geschichten gemessen an unserer Biologie und nicht gemessen an dem, was ich gut oder richtig finde.
Und es geht schon wieder weiter mit den Autos, beziehungsweise mit weniger Abhängigkeit von Autos. Für die April-Folge habe ich mit der Mobilitätsexpertin Katja Diehl gesprochen, die damals ihr zweites Buch »Raus aus der Autokratie« veröffentlicht hat. Besonders beeindruckend finde ich rückblickend eine Passage, in der Katja über den Hass, die Beleidigung und die Bedrohung spricht, die sie als öffentliche Person, die sich haltungsstark für den Wandel einsetzt, aushalten muss. Das war übrigens nicht nur bei Katja Thema, sondern bei einigen meiner Gäste. Und obwohl ich auch im Mediengeschäft stecke, machen mich solche Schilderungen aus erster Hand immer wieder sprachlos. Und an dieser Stelle kann ich mich nur vehement für eine stärkere Regulierung sozialer Netzwerke und besseren Schutz von Personen aussprechen, die dort angefeindet werden. Der positive Inhalt der gleichfolgenden Passage handelt von der Verkehrswende Paris und er schließt perfekt an Maren Urner an. Mit Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat Paris eine jener Politikerinnen, die mit emotionaler Reife das Richtige tun. Mit Weitsicht stellt sie die Weichen für eine lebenswerte, klimafreundliche Stadt und bekommt dafür den Zuspruch der Menschen, wenn sie spüren, welche positive Auswirkungen weniger Autoverkehr für ihre Stadt hat.
Ja, ich durfte dafür Carlos Moreno interviewen, der sozusagen der wissenschaftliche Head of Change ist bei Paris. Der begleitet die Oberbürgermeisterin Anne Hidalgo. Der hat Systemik und Computerwissenschaften lehrt der. Also der guckt auf Systeme. Wie wenn ich jetzt hier oben was verändere, was verändert das rechts unten oder so, ne? Also der guckt drauf, welche Abhängigkeiten auch zum Beispiel existieren. Und der gerät in dem Interview, was ich mit ihm geführt habe, so ins Schwärmen über Anne Hidalgo und sagt, wir brauchen mehr von diesen PolitikerInnen, die einfach das Richtige tun, die bestimmte Dinge als nicht verhandelbar anerkennen. Ich habe heute Morgen eine Schlagzeile gelesen, dass klimafreundliche Politik, wenn sie durchgeführt wird, einen Rechtsruck nach sich zieht. Und ich fand das Framing total problematisch, weil es ist ja nicht klimafreundliche Politik, sondern es ist erstens faktenbasierte Politik, zweitens die pragmatisch beste Politik, weil das, was wir heute nicht tun, wird uns ja zigfach kosten, verursachen, wenn wir die Klimakatastrophe nicht abdimmen. Und es ist Zukunftsschutz. Also das ist ja auch durch das Bundesverfassungsgericht manifestiert worden, dass wir nichts machen sollen, was in der Zukunft anderen Generationen schadet. Und Anne Hidalgo nimmt das halt ernst. Und Carlos Moreno hat gesagt, hat bestimmte Sachen also statuiert, hat gesagt, bei ihrem ersten Antritt zur Wahl, ich möchte Paris den Menschen zurückgeben, ich möchte Paris grüner machen, ich möchte Paris zur neuen Stadt der Nähe machen, dass nicht mehr so weite Wege vonnöten sind. Also dieser Begriff der 15-Minuten-Stadt ist schon sehr viel älter, aber in Paris auch auf jeden Fall etwas, was sie auch mit Illustrationen gezeigt hat, dass dann Bildung, Kultur, Ärztinnen, Einkaufen, Hobbys, alles innerhalb von 15 Minuten erreichbar ist. Damit wurde sie gewählt. Und hat das dann während der Pandemie auch sehr plakativ, konnte man das verfolgen, weil sie sehr viele Pop-up-Bike-Lanes ja auch gemacht hat, weil viele ja damals aus einer gewissen Unsicherheit raus den ÖPNV gemieden haben. Und dadurch ist sie meiner Meinung nach auch wiedergewählt worden, weil sie so klar, also alle Menschen, die alle paar Monate mal nach Paris kommen, sagen, es ist krass, jedes Mal ist da was Neues, jedes Mal ist es wieder verbessert, jetzt kam raus, dass mehr Menschen mit dem Fahrrad als mit dem Auto nach Paris reinpendeln. Es wird ja immer gesagt, ja, das ist nur was für die StädterInnen. Aber es ist auch für den Speckgürtel gut. Mhm. Also Berlin täte es auch gut, tolle Radwege zu haben, die in die Stadt führen. Da hat sie wirklich den Shift jetzt geschaffen. Und meiner Meinung nach ist es dann auch nicht eine Gefahr von Rechtsruck, weil sie ist ja wiedergewählt worden, sondern ich stelle mir vor, dass sie sogar vielleicht Menschen, die vorher enttäuscht waren von der Politik und gar nicht mehr gewählt haben, an die Urne gebracht hat, weil die Menschen gesagt haben, so wollen wir das, so will ich meine Stadt, ich will hier gut leben und nicht die Touristinnen und die Menschen, die von außen reinpegeln. Ich lebe hier und leide unter der schlechten Luftqualität. Und die kommt ja von den Autos, das haben wir noch gar nicht thematisiert. Über 60% vom CO2 kommen vom privaten Pkw und nicht von den Lkw oder Flugzeugen, ne? Also müssen wir da auch ran. Und das ist was, was mich unglaublich inspiriert, weil sie es jetzt auch in die sogenannte Stadt, ja, weiß ich gar nicht, wie so eine Art Grundgesetz, da steht es jetzt drin, dass es der Weg ist, den Paris geht. Will heißen, selbst wenn da jetzt ein Gelbwesten-Politiker nachfolgen würde, er könnte es gar nicht einfach so wieder umwerfen, wie das ja auch wiederum in Berlin leider passiert. Also sie hat eigentlich alles richtig gemacht und das bräuchten Menschen nur zu imitieren, zu kopieren. Und das war ja auch das, was ich mit dem zweiten Buch, ich hatte nicht vor, ein zweites Buch zu schreiben, weil im Vergleich zu anderen, die das total gerne machen, so eine gewisse Quälerei immer. Und da hatte ich ja diesen Shitstorm im Februar 2023, habe ich jeden Tag mehrere Morddrohungen bekommen. Das thematisiere ich auch im Buch, weil ich das überhaupt nicht verstehe, wie man Menschen wünschen kann, dass ihr Leben endet. Und ich sehe so viel Freude und so viel Möglichkeiten in der Veränderung und so viel Chancen. Und da habe ich gedacht, okay, ich schreibe jetzt ein zweites Buch darüber. Warum fällt es uns so schwer? Also erstmal so eine Problemanalyse, aber auch lasst euch inspirieren von den Leuten, die überall auf der Welt diese Verkehrswende gestalten. Also auch der Kontinent Afrika ist total spannend zum Beispiel. Den konnte ich jetzt nicht auch noch reinnehmen, weil meine Lektorin hat gesagt, die Bibel gibt's schon. Aber es gibt so viele, so inspirierende Vorbilder. Und ich würde mir wünschen, dass wir das endlich, also die Mobilitätswende hat in Deutschland noch nicht begonnen.
Paris legt mit seiner Verkehrswende den Grundstein für viele andere Städte, die hoffentlich nachziehen werden. Diese Diskussion lässt sich noch eine Ebene allgemeiner führen. Und genau das habe ich mit meiner letzten Podcast-Gästin gemacht, die auch den Abschluss für diese Folge machen soll. Mit Deutschlands renommiertester Energieökonomin Claudia Kempfert habe ich über unser Verständnis von Wirtschaft, Wachstum und Wohlstand gesprochen. Und wieder ganz ähnlich wie Maren Urner, die sagt, wir haben Erfolg falsch definiert, meint Claudia Kempfert, wir messen Wohlstand zu einseitig.
Also aus der Sicht der Ökonomen ist Wohlstand immer das, was Sie eingangs beschrieben haben, dass die Wirtschaft an sich wächst. Und sobald sie wächst oder die Arbeitslosigkeit sinkt und wir rein auf die Wirtschaftsindikatoren schauen, das messen wir häufig als Wohlstand. Wohlstand müssen wir aber sehr viel breiter messen als das. Es geht auch darum, die Lebensbedingungen zu erhalten, die Umwelt zu schonen, das Klima zu schützen und diese Wohlstandsindikatoren mit einfließen zu lassen. Also es gibt ja diverse Möglichkeiten an Indikatoren, wie wir Wohlstand anders messen könnten. Also es mangelt da nicht an Indikatoren. Da gibt es auch seit über 20 Jahren genügend Hinweise, wie wir wegkommen von diesem einseitig Wirtschaft auf Wirtschaft orientierte Wohlstandsdefinitionen, sondern auf echte nachhaltigen Wohlstand. Da kommen wir leider nicht hin. Also das Gute muss ja wachsen. Und so könnte man auch Wohlstand definieren, dass man Gesundheit misst, wie geht es dem Planeten, wie geht es uns insgesamt, saubere Luft, sauberes Wasser. Das sind Wohlstandsindikatoren, die aus meiner Sicht dazugehören. Also alle Umweltindikatoren, die wir haben, Biodiversitätsindikatoren, wir sterben ja aus. Und das heißt, nicht nur Tiere sterben aus, sondern langfristig sterben wir auch aus, weil uns die Lebensgrundlagen weggehen. Und das gehört zum Wohlstandsbegriff aus meiner Sicht dazu. Ich würde mir wünschen, kurz vor der Tagesschau statt Börsenkurse lieber die Kurse, wie geht es dem Planeten, und die Indikatoren auflisten, wie es dem Planeten geht oder der Menschheit insgesamt. Das würde uns sehr viel mehr Informationen bringen, als zu schauen, wie geht es einzelnen Unternehmen.
Das war Claudia Kempferts Blick auf den wirtschaftlichen Überbau der Klimadebatte. Über ihren Appell an die Medien wird nun gleichzeitig deutlich, wie wir uns, ich schließe hier wieder an Jane Goodall an, aktuell durch kurzsichtige Politik den Ast absägen, auf dem wir sitzen.
Ja, letztendlich sind wir alle Menschen und Menschen, die sich in den Medien bewegen, haben Journalismus häufig studiert und im Journalismusstudium kommt das nicht so vor. Also es wird eben die Wirtschaft so unterrichtet, wie sie klassischerweise unterrichtet wird, mit den aus den 80er, 90er Jahren entwickelten Denkmodellen, die dann auch in die Narrative übergehen und auch in die Köpfe übergehen. Wenn Sie auch schauen, welche Fragen gestellt werden, mir fällt das immer mehr auf. Auch in klassischen Interviews kommt immer sofort Klimaschutz kostet. Das ist so dieses Dogma der Neoklassik, durch das wir nicht durchkommen. Und das ist in den Köpfen drin. Und gerade vor ein paar Wochen hatte ich wieder Journalistenschüler bei mir zu Gast. Also ich gehe da immer hin, spreche mit denen und habe nur einen Wunsch geäußert. Die haben mich da am Ende gefragt, welchen Wunsch hätten sie an uns? Wo ich genau das gesagt habe, hinterfragen sie einmal ihre Denkmodelle, die sie im Kopf haben. Gerade was das Thema Klimaschutz und Wirtschaft angeht. Und hören sie mal genau hin bei jeder Frage, in jedem Interview, warum gefragt wird, was Klimaschutz kostet, anstelle zu fragen, was Klimaschutz uns kostet, wenn wir ihn nicht tun. Das heißt, Klimawandel kostet. Über diese Schäden redet niemand, dabei wäre es genauso wirtschaftlich relevant und noch viel relevanter aus meiner Sicht, wenn man die Bilder sieht, überall Überschwemmungen, überall Schäden in der Welt, Leid und so. Und das wird überhaupt nicht adressiert. Und das ist, glaube ich, etwas, dieser Mindset in den Köpfen. Da müsste man sehr viel stärker ran in der Ausbildung auch von Journalistinnen, die dann eher das hinterfragen. Mir geht es nicht darum, da irgendwas reinzupflanzen, sondern einfach zu hinterfragen. Und das haben die mir hinterher gesagt, fanden sie auch sehr, sehr gut. Und das hat sich auch bei denen festgebrannt, dass man eben diesen Narrativen folgt. Und da sind wir alle nicht von frei. Also wir alle haben Narrative im Kopf. Und die hinterfragen wir halt sehr selten.
So, von der Eingangsfrage von Eckart von Hirschhausen und Jane Goodall. Wenn wir so verdammt schlau sind, warum machen wir es dann nicht besser, obwohl wir es besser wüssten? Sind wir also bei Claudia Kempferts Frage gelandet? Warum wird immer gefragt, was Klimaschutz kostet, anstelle zu fragen, was es uns kostet, wenn wir nichts tun? Und die grundlegendste Herausforderung dabei scheint, mit langfristigem Denken auf aktuelle Probleme zu reagieren, beziehungsweise hier den richtigen Mittelweg zu finden. Genau das zeigen die Parts von Jan Hegenberg, Maren Urner und Katja Diehl. Und wenn ihr mich fragt, entspricht dies ziemlich genau dem aktuellen Charakter der Nachhaltigkeits- und Klimadebatte. Wir müssen die richtigen Fragen stellen. Viele Antworten sind schon da. Die Umsetzung ist alles andere als trivial, aber es gibt da draußen viele Menschen, die mit Herzblut daran arbeiten. Zum Abschluss bedanke ich mich herzlich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und freue mich auf weitere Changemaker-Folgen 2025. Langweilig wird es bestimmt nicht. Das Jahr beginnt mit einer Bundestagswahl, die andere Rahmenbedingungen für Nachhaltigkeit und Klimaschutz zur Folge haben wird. Die Zukunft braucht euch. Bis dann. Wir hören uns.
Der Utopia-Podcast.